Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mordsache. Den Fall, über den ich heute berichte, finde ich sehr interessant. Er ist bis heute ungeklärt und hat viele, viele Wendungen und ist irgendwie international angesiedelt. Aber hört selber, es handelt sich um die Isdal-Frau, also die Frau aus dem Eistal in Norwegen. Hierbei handelt es sich um einen der mysteriösesten Kriminalfälle Norwegens und ist, wie gesagt, bis heute ungelöst. Es gibt sicherlich in Norwegen auch viele Kriminalfälle, auch ungelöste, aber keinen so mysteriösen. In einer der nächsten Folgen werde ich auch wieder über Norwegen berichten, nämlich über Anders Behring Breivik, der auf der Insel Utøya viele Menschen tötete, insbesondere ganz viele junge Menschen, und in Oslo einen Bombenanschlag auf Regierungsgebäude verübte. Beim Fall um die Isdal-Frau handelt es sich um ein mörderisches Kriminalrätsel, das viele ungelöste Rätsel im Rätsel enthält. Die Spuren führen in die gesamte Welt, auch bis nach Deutschland und dort in die Pfalz. Der Fall wurde medial oft aufgearbeitet, aber das hat mich ja noch nie gestört, auch einfach mal mein Senf dazu beizutragen. Die Isdal-Frau alias Finella Lorck, Claudia Thielt, Vera Jarl, Elisabeth Legenhauer, Genevieve Lancier, Claudia Nielsen, Alexia Sarna-Merches. Diese Namen haben eins gemein, sie wurden von ein und derselben Frau genutzt, nämlich der Isdal-Frau. Die Isdal-Frau wurde auf dem Rücken liegend gefunden, große Teile der Vorderseite ihres Körpers waren verbrannt, die Körperrückseite dafür war nahezu unversehrt. Es waren Reste eines Lagerfeuers zu erkennen. Soweit grob die Vorgeschichte. Kommen wir jetzt dazu, wie die Isdal-Frau und von wem gefunden wurde und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Am 29. November 1970 fanden ein Hochschullehrer und seine zwei Töchter während einer Wanderung im Isdal, das heißt Eistal, das hatte ich ja schon gesagt, die Leiche einer Frau, deren sterblichen Überreste und ihre Geschichte in die Kriminalgeschichte einging. Es war die Isdal-Frau. Die Identität und die Umstände ihres Todes sind bis heute ungeklärt, aber auch heute wird noch an dem Fall gearbeitet. Journalisten arbeiten daran, Kriminalbeamte Norwegens und weltweit versuchen noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Der norwegische Sender NRK rollte mit der Polizei den Fall 2016 wieder neu auf, da moderne Analysemethoden eine genauere Auswertung der DNA möglich machten. Also der Fall ist im Prinzip ja ein Cold Case, aber niemand kann sich sicher sein, dass nicht die kriminaltechnischen Methoden, die wissenschaftlichen Methoden immer besser werden und auch solche Sachen im Nachhinein aufklären. Sollte ich das richtig mitbekommen haben, ich habe das jetzt nicht verifiziert, gibt es in Norwegen seit 10 Jahren auch bei Mord keine Verjährung mehr. Genauso ist es in Deutschland. Mord verjährt nicht. Das heißt, der Täter, die Täterin, so sie denn später durch modernere Ermittlungsmethoden gefasst werden, können auch wegen Mordes verurteilt werden. Insofern ist dieser Fall nicht nur geschichtlich interessant, sondern auch rechtlich. Kommen wir nochmal auf diesen Hochschullehrer mit seinen beiden Töchtern zurück. Der fand nämlich am Nachmittag des 29. November 1970 im Isdal, das ist ein Gletschertal, nahe dem Berg Ulriken, die halb verbrannte Leiche der Isdal-Frau. Die Frau war ca. 1,64 groß und hatte braune, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Das konnte man sehen, weil halt die Körperrückseite nahezu unversehrt war. Neben der Leiche lagen Reste von Kleidung und Schmuck, ein paar Gummistiefel, eine Likörflasche, zwei nach Benzin riechende Plastikflaschen sowie ein Gefäß mit Schlaftabletten, ferner ein Silberlöffel und eine verbrannte Passhülle. Was ich so ein bisschen nach einem Sherlock-Holmes-Kriminalfall anhört, jedenfalls mit den ganzen Sachen, die am Tatort zu finden waren, ist aber real, zumindest real gewesen. Ferner fanden die drei Reste eines Lagerfeuers, daneben das Stahlgerüst eines Regenschirms, Fetzen eines grün-blau karierten Schals, Ohrclips, eine Uhr und ein Ring, auch verbranntes Brot und die erwähnte Flasche Likör sowie die Reste einer Socke. Wir können uns schon mal die ersten Gedanken machen, was da gewesen sein könnte. Nachweis wird es aber nie geben. Also ich zähle nochmal auf. Reste von Kleidung und Schmuck, ein paar Gummistiefel, eine Likörflasche, zwei nach Benzin riechende Plastikflaschen, sowie ein Gefäß mit Schlaftabletten, ferner einen Silberlöffel und eine verbrannte Passhülle. Dann wurde noch ein abgebranntes Lagerfeuer gefunden, ein Stahlgerüst eines Regenschirms, Fetzen eines grün-blau karierten Schals, Ohrclips, eine Uhr und ein Ring. Auch verbranntes Brot und, ich hatte ja schon erwähnt, die Flasche Likör sowie die Reste einer Socke. Ich weiß nicht, ob bei euch Bilder entstehen. Ich habe tatsächlich Bilder im Kopf, wie die Sachen so liegen, gelegen haben können. Fotos hierzu schaue ich mir erst später an. Ich wollte mir das wirklich erstmal frei halten, dass ich meiner Fantasie freien Lauf lassen konnte. Es wird noch sehr interessant, wie diese Dinge, die dort gefunden wurden, zusammenhängen. Wofür lag da ein Silberlöffel? Also ich kann mir alles vorstellen, warum das da war. Regenschirm, Silberlöffel. Na, Silberlöffel vielleicht nicht. Aber es sind alles Sachen, auch die Bekleidung, die durchaus die Frau dorthin mitgenommen haben könnte, um das halt zu tragen. Likör kann man trinken, Brot kann man essen. Also es bleibt spannend. Einiges wird sich noch auflösen. Aber das Gesamtbild, das müsst ihr euch bitte zusammenreimen und gebt mir gerne Rückmeldung. Ich habe in den Shownotes einige Kontaktmöglichkeiten zu mir, zu diesem Podcast verlinkt und würde mich wirklich über Rückmeldungen sehr freuen. Sind diese doch auch meine Bezahlung? Der Körper der Frau lag auf dem Rücken mit vor sich gehaltenen Armen, was typisch für Verbrennungsopfer ist. Es war die Vorderseite des Körpers verbrannt, jedoch nicht die Rückseite. Die untersuchenden Kriminaltechniker fanden unter dem Körper der Unbekannten noch einen Tropfen Benzin, außerdem eine Schachtel Streichhölzer von Beate Use, verbranntes Papier, einen Metallring und eine verschmorte Passhülle. Da habe ich nicht rausgefunden, ob das die ist, die man schon neben der Frau bzw. im Lagerfeuer fand oder eine neue. Eine weitere Besonderheit bestand in den sorgfältig entfernten Etiketten auf den Flaschen, der Kleidung und allen anderen Gegenständen der Frau, die ihr zuzuordnen war. Eine Rückverfolgung der Umstände und Identität der Istal-Frau macht das bzw. unter anderem auch das nahezu unmöglich bis unmöglich. Anfragen landesweit in Norwegen bei allen Polizeistationen verliefen ergebnislos. Es gab auch keine entsprechenden Vermisstenanzeigen. Einige Tage später wurden bei der Gepäckaufbewahrungsstelle am Bahnhof Bergen zwei Koffer gefunden, die bereits am 23. November dort abgegeben worden waren. Auf den Gepäckstücken fanden sich Fingerabdrücke, die eindeutig der toten Istal-Frau zugeschrieben werden konnten. Jetzt kommen die nächsten Gegenstände für unser Rätsel. In diesen Koffern befanden sich Kleidungsstücke, Kosmetik und Perücken, 500 deutsche Mark, 130 norwegische Kronen, Schweizer und britische Münzen sowie eine Einkaufsliste aus einem Schuhgeschäft in Stavanger. Diesem Schuhgeschäft ließen sich die am Tatort gefundenen blauen Gummistiefel zuordnen. Der Besitzer des Geschäfts erinnerte sich später an eine Frau, die einige Tage zuvor eben genau diese Gummistiefel dort gekauft habe. Die Frau sprach Englisch mit einem Akzent. Der Inhaber des Schuhgeschäfts schilderte die Frau als auffallend elegant und gut aussehend, allerdings habe sie unangenehm gerochen. Vielleicht noch ein interessanter Sidefact, das unangenehme Riechen war wahrscheinlich aufgrund eines Verzehrs von Knoblauch gegeben. Knoblauch war damals in Norwegen, also wie gesagt 1970, noch kein gewöhnliches Gewürz oder Nahrungsmittel. Heute aus der modernen Küche kaum noch wegzudenken, ist der Geruch aber trotzdem unangenehm, wenn man ihn erstens nicht gewohnt ist und zweitens nicht mag. Also Knoblauch riecht ja schon intensiv. Auch das ist wieder eine interessante Sache. Wo hat die Dame denn bloß Knoblauch gegessen, wenn es das in Norwegen so gut wie gar nicht oder gar nicht gab? In einem der Koffer befand sich noch ein Schreibblock, dessen erste Seite mit Codes beschrieben war. Diese wurden von den Ermittlern als Bezeichnung für ehemalige Aufenthaltsorte der Frau entschlüsselt. Von allen Gegenständen waren auch hier alle Erkennungszeichen, sprich Etiketten, sorgfältig entfernt worden. Die Frau könnte durch ganz Europa gereist sein und hat hierbei mindestens 9 falsche Reisepässe als Tarnung benutzt. Personen, denen sie begegnet war, beschrieben sie als elegant gekleidet. Sie sei etwa 25 bis 40 Jahre alt gewesen. Na, ich finde das eine ganz schön große Spanne, aber wenn ihr bedenkt, dass die Frau aus dem Gedächtnis beschrieben wurde und vielleicht nicht so genau betrachtet wurde, ist das durchaus erklärbar. Ja, aufgrund der gefundenen Gegenstände und der Umstände entwickelten sich Theorien zu einer möglichen Spionagetätigkeit der Istal-Frau. Auf einigen Hotelanmeldeformularen gab sie sich unter anderem in deutscher Schrift als Antiquitätenhändlerin aus. Sie soll außerdem Englisch, Französisch und Niederländisch gesprochen haben. Nun wurde im Nachhinein ermittelt, dass sie wohl keine Deutsch-Muttersprachlerin war. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, welchen Beruf sie angegeben hatte auf einer Hotelanmeldung, aber sie hat da einfach ein S vergessen. Ich glaube, sie schrieb dann sowas wie Betriebwirt und nicht Betriebswirt. Hieraus schloss man, wie gesagt, dass sie keine Muttersprachlerin war. Die Autopsie ergab als Todesursache ein Zusammenspiel aus Verbrennung und Medikamenten. Im Magen der Frau wurden 50 nicht vollständig aufgelöste Schlaftabletten gefunden. Also ihr erinnert euch, neben dem Lagerfeuer wurde ein Gefäß mit Schlaftabletten gefunden. Möglicherweise hat sie da ungefähr 50 entnommen. Möglicherweise, um sich selbst zu töten, wir wissen es nicht. Trotzdem nahm man offiziell als Todesursache den Suizid an. Da die Tabletten aber nicht komplett aufgelöst waren, könnte auch diese Todesursache fraglich sein. Auf dem Rücken der Frau wurde eine Prellung entdeckt. Diese Prellung könnte ihre Ursache in einem Sturz oder auch einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand gehabt haben. Die sterblichen Überreste der Istal-Frau wurden am 5. Februar 1971 nach katholischem Ritus beigesetzt. Dank moderner Zahnanalysen wurde es später möglich, das Essverhalten und damit die mögliche Herkunft der Frau zu ermitteln. Nach diesen Ermittlungen liegt die Herkunft der Frau in Osteuropa. Sie soll jedoch etwa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs als Kind oder Jugendliche nach Westeuropa übergesiedelt sein. Ich nehme es mal ein bisschen vorweg. Sie soll dann auch im späteren Verlauf in Deutschland in der Pfalz in der Nähe zur französischen Grenze gewohnt bzw. gelebt haben. Weitere Untersuchungen der Zähne wurden in Schweden durchgeführt. Eine Analyse des Zahnschmelzes ergab eine geringe Konzentration von C14, was dafür spricht, dass die Zähne gebildet wurden, bevor durch Atombombentest die C14-Konzentration in der Atmosphäre erheblich zunahm. Ach, super interessant finde ich diese Untersuchungen, die möglich sind. Darüber erkläre ich auch noch ein bisschen mehr. Die Untersuchung des Dentins ergab, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes etwa zwischen 36 und 44 Jahre alt war. Zuvor war die Frau, das habt ihr auch schon mitbekommen, deutlich jünger geschätzt worden. Nämlich ja laut Zeugenaussagen zwischen 25 und 45 Jahren. Aufgrund der zahlreichen Atomwaffentests zwischen 1955 und 1963 erhöhten sich die radioaktiven C14-Atome in der Atmosphäre zu jener Zeit drastisch, was ebenfalls in Knochen und Zähnen sich widerspiegelte. Anhand der C14-Konzentration in Zähnen oder Knochen kann bis auf 1,5 Jahre genau nachgewiesen werden, in welchem Jahr eine Person geboren wurde. Dies geht allerdings nur bei Menschen, deren Zähne sich 1955 im Wachstum befanden. Also bei den ab 1944 geborenen Personen. Das Ergebnis der C14-Methode bei der unbekannten Toten, sie muss vor 1944 geboren worden sein. Ich erzähle jetzt noch etwas über die C14-Methode. Ich finde sie sehr interessant und hoffe auch, dass ich das euch gut rüberbringen kann. Die C14-Methode, auch Radiokarbon-Methode genannt, nutzt den radioaktiven Zerfall und die bekannte Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops 14C, um das Alter von kohlenstoffhaltigen Materialien zu bestimmen. Solange ein Organismus Stoffwechsel betreiben kann, was der Mensch zum Beispiel durch die Nahrungsaufnahme betreibt, bleibt der C14-Gehalt konstant. Durch den Tod des Organismus kann dieser konstante Wert dann nicht mehr aufrechterhalten werden. Es wird hier einfach nichts mehr zugeführt oder kann nichts mehr zugeführt bzw. verarbeitet werden. Die Halbwertszeit ist die Zeit, nach der die Hälfte der Atome aus einer festen Menge eines Isotops zerfallen. Das nennt sich Halbwertszeit und wird HWZ abgekürzt. Die Halbwertszeit ist die Zeit, nach der aus einer Menge an Atomen eines radioaktiven Isotops die Hälfte zerfallen ist. Der Zerfall also von C14-14C führt zu einer sinkenden Menge an diesem Isotop in einer Probe, je älter diese wird. Durch Messung des verbliebenen C14-Gehalts kann mit Hilfe der bekannten Halbwertszeit auf das Alter der Probe geschlossen werden. Das Ganze wird auch die C14-Methode oder Radiocarbon-Methode, C14-Datierung, Radiokohlenstoffdatierung und Radiocarbon-Datierung genannt. Der enthaltene Begriff Radio soll bezeichnen, dass das radioaktive Isotop C14 zur Untersuchung des Kohlenstoffs genutzt wird. Eine DNA-Untersuchung durch ein internationales Expertenteam fand Indizien, dass die Frau um 1930 in der Gegend von Nürnberg geboren wurde, später aber in Südwestdeutschland in der deutsch-französischen Grenzregion lebte. Also zusammen mit der Radiocarbon-Methode und jetzt DNA-Untersuchungen wird immer weiter eingegrenzt, wo die Frau geboren worden sein könnte und wo sie gelebt habe. Machen wir jetzt einen kleinen Sprung wieder zum Sachverhalt zurück. Allerdings aus der Sicht aus dem Jahre 2005. Dort berichtete nämlich ein Einwohner Bergens, dass er 5 Tage vor dem Leichen von Arna nach Bergenhus gewandert sei. Dort habe er in der Nähe der Brüsthütten eine Frau in Begleitung zweier südländisch aussehender Männer in schwarzen Mänteln gesehen. Also im Jahre 1970, 35 Jahre später, hat er das dann geschildert. Schwarze Mäntel, also in Filmen aus den 50er, 60er und 70er Jahren, deutete das auf Spione hin, oder? Das will aber noch nichts heißen. Er sagte weiter, die Kleidung der Frau sei zum Wandern nicht geeignet gewesen und sie selbst habe verängstigt ausgesehen. Sie habe den Mund geöffnet, um etwas zu sagen, hätte aber dann gezögert. Der Mann vermutete Angst der Frau vor der Reaktion ihrer Begleiter. Der Mann habe dann nach Bekanntwerden des Falls einen Bekannten kontaktiert, der bei der Polizei arbeitete. Er habe die Frau auf den Bildern erkannt, die er 5 Tage vor dem Leichenfund gesehen habe. Ja, mir erschließt sich nicht ganz, warum er das nicht vorher gemeldet hat, wenn sich das alles schon so komisch anhörte. Das weiß ich aber nicht warum und da gibt's ja genug Möglichkeiten, da müsste ich auch wieder raten. Weiter geht's, jetzt soll der Mann, der bei der Polizei arbeitete, so zu seinem Freund dann gesagt haben oder zu seinem Bekannten, die Sache zu vergessen, der Fall würde eh nie gelöst werden. Also wenn das stimmt, auch wieder so Ermittlungspanne, sage ich mal so, von der Polizei, auch wenn der Bekannte nicht in dem Fall ermittelt hat und ich auch nicht weiß, ob er Polizeibeamter war oder Polizist dort in Norwegen. Aber er arbeitete bei der Polizei und war dann wohl auch an der Quelle. Dann erzählte ich ja schon von den Kofferfunden am Bahnhof Bergen. Die Kofferfächer wurden geöffnet, da die Miete abgelaufen war. Die Ermittler fanden, wie gesagt, unter anderem 2 Koffer mit Kleidung. Und ich wiederhole nochmal, damit vielleicht Bilder entstehen. Es wurden in diesen 2 Koffern Kleidung ohne Etiketten gefunden, Zahnbürsten und Plastikflaschen, deren Marken nach Müsern abgekratzt worden waren, Medikamente, auf deren Verpackung einst der Name des verschreibenden Arztes sowie des Patienten, der Patientin gestanden haben mussten. Weiter beinhalteten die Koffer 3 Perücken, eine Sonnenbrille, von der später ein Fingerabdruck genommen werden konnte, der sich als der unbekannten Toten herausstellte, Karten von Südskandinavien und Norwegen, außerdem deutsches, norwegisches, belgisches, schweizerisches und britisches Geld und eine Notiz mit einem Code aus Buchstaben und Zahlen, aber das haben ja die Ermittler herausgefunden, waren ja die Aufenthaltsorte der Frau. Von dem verbrannten Gesicht der Toten wurde ein Abdruck gefertigt und anhand dieses Abdrucks ein Phantombild erstellt. Einige Menschen gaben an, die Frau auf dem Bild erkannt zu haben, doch wer sie wirklich war, wusste niemand. Die Polizei musste also diversen Hinweisen nachgehen. So wurde in den Koffern auch eine Plastiktüte des Schuhgeschäfts OSC Rödwend, das in Stavanger war, gefunden. Das war ungefähr 200 Kilometer nördlich vom Fundort der Leiche entfernt. Und wie schon eingangs erwähnt, der Geschäftsführer erinnerte sich an eine Frau, diese sei elegant gewesen und habe Englisch mit einem starken Akzent gesprochen. Aus welcher Sprache der Akzent stammte, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Also oftmals hören wir ja raus, insbesondere wenn jemand Deutsch spricht, was für eine Muttersprache er oder sie spricht. Mir gelingt das im Englischen auch ganz gut, aber dort konnte niemand sagen, welche Intonierung der Akzent hatte. Und jetzt sagte ich ja schon, sie habe streng gerochen. Sie habe Gummistiefel der Marke Viking oder Viking Modell Kendis gekauft. Genau das Modell fand man bei der Leiche. Weitere verwertbare Hinweise gab es dann insgesamt für die Polizei da jetzt nicht. Auch Mitarbeiter des Hotels St. Svithun, dem heutigen Comfort Hotel, das in der Nähe des Schuhgeschäftes lag bzw. liegt, erinnerten sich an die Frau. Diese checkte dort unter dem Namen Finella Lorg ein. Finella Lorg. Ich bin mir nicht sicher, welche Sprache das gewesen sein soll, aber wahrscheinlich Finella Lorg. Und sie gab sich als Belgierin aus. Und nun weiß ich nicht, ob der flamische oder wallonische Teil Belgiens gemeint ist. Ich bleib mal bei Finella Lorg. Sie wies sich also mit einem belgischen Reisepass aus. Sie habe sich dort merkwürdig verhalten. Die unbekannte Frau klebte dort ein D hinter die Nummer 615 an ihrer Zimmertür. Sie räumte ihr Zimmer um und stellte den Stuhl in den Flur vor das Zimmer. Welchen Zweck sie damit verfolgte, ist bis heute auch noch nicht geklärt. In dieser Zeit musste jeder Hotelgast einen Meldezettel ausfüllen, also suchte die norwegische Polizei in ganz Norwegen nach Finella Lorg, die sie allerdings nie finden. Es passte auch die Beschreibung auf eine Menge anderer Damen als Claudia Tilt, Vera Jahl, Elisabeth Lienhoover, Genevrie Lancier, Claudia Nielsen und Alexia Donnermechet war sie 1970 in Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim, Paris und Genf unterwegs. Zumeist gab sie sich da als Belgierin aus. Beruf und Zweck ihrer Reise gab sie dennoch fast immer in Deutsch an. Mal war sie Verziererin, mal Antiquitätenhändlerin, mal Geschäftsteilhaberin. Zweck ihrer Reise war Fremdenverkehr, Handelsverkehr oder Berufsverkehr. Die Spuren führten alle ins Leere. Auch eine hinterlassene Notiz brachte die Ermittler nicht weiter. Zwar konnte ein Dechiffrierteam bzw. ein Dechiffrierexperte die Zahlen und Buchstaben entziffern, doch war der Inhalt lediglich die Information, zu welcher Zeit sie sich wo aufgehalten hatte. Die Zahlen gaben die Tage an, die Buchstaben hinter den Zahlen den Monat und der einzelne Buchstabe am Schluss den Ort, an dem sie gewesen war. L stand für London, P für Paris, O für Oslo, G für Genf, S für Stavanger, R für Roma, B für Bergen, M steht dann für März, AL für April. Doch sehr weit wurden diese Spuren auch in Wirklichkeit nicht verfolgt und die Ermittlung dann auf diesem Stand eigentlich auf Eis gelegt. Auch die Autopsie brachte keine Klarheit. Im Nacken der Frau fanden die Rechtsmediziner einen Bluterguss. Dieser hätte, so wie ich schon gesagt habe, sowohl von der Handkante eines Menschen als auch von einem Sturz gekommen sein oder aber auch von einem Gegenstand. Also ich glaube, so ein Handkantenschlag, wie man das in Filmen sieht, setzt die meisten Leute nicht außer Gefecht. Möglicherweise war da aber auch ein Experte am Werke, der das halt also auch so richtig konnte. Jetzt wird's weiter interessant. Im Blut und Magen fand man das Schlafmittel Phenemal in Form von 50 bis 70 Rosa-Tabletten. Hierbei handelt es sich um eine nicht nur nicht unerhebliche, sondern erhebliche Menge. Da die Tabletten allerdings noch nicht vollständig verdaut waren, konnte möglicherweise eine Überdosis als Todesursache ausgeschlossen werden. Jetzt wird's interessant. Rosa-Tabletten, bestehend aus Phenemal, das ist der Stoff Phenobarbital. Phenobarbital ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Barbiturate mit krampflösenden, dämpfenden und schlaffördernden Eigenschaften. Phenobarbital hat eine lange Halbwertszeit. Die häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen sind auf eine zentrale dämpfende Eigenschaft zurückzuführen. Also zentral dämpfend heißt im Prinzip etwas, ich drück's mal plump aus, lahm zu legen, also den Menschen. Nun könnten wir ja sagen, ja, daran wird sie gestorben sein, an dieser dämpfenden Wirkung, die dann vielleicht auch die Herztätigkeit und Atemtätigkeit verlangsamt oder gar lahmgelegt hat. So ist es aber nicht. Laut rechtmedizinischem Gutachten starb die Frau also nicht an einer Medikamentenvergiftung, sondern an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Entstehen da bei euch auch die Bilder? Kohlenmonoxid, ich glaube, das entsteht auch bei Verbrennung. Es gibt ja Menschen, die sich durch Aufstellen eines Grills innerhalb eines umschlossenen Raumes und dieser wird dann versiegelt, der Grill dann befeuert, es entsteht Kohlenmonoxid und die Menschen sterben daran. Also das war das Bild, was bei mir entstand. Ansonsten kann ich mir eine Kohlenmonoxidvergiftung nicht vorstellen, aber hören wir mal weiter. Auch merkwürdig war, dass Phenemal, also dieses Medikament, in Norwegen nicht in Form einer rosafarbigen Tablette verkauft wurde. Möglicherweise stammten die Tabletten aus Großbritannien, da diese dort in rosa vertrieben wurden. Auch in der Pressekonferenz gab der damalige Polizeichef an, dass keine Zweifel daran bestünden, dass sich die Frau das Leben selbst genommen habe. Ist das Bild bei euch auch entstanden, also ein Suizid der Isdal-Frau? Angeblich soll diese Aussage die ermittelnden Beamten überrascht haben, denn sie waren nicht der Meinung ihres Chefs. Schnell machte unter den Ermittlern die Runde, dass der leitende Beamte einen Befehl von ganz oben erhalten habe. Möglicherweise, so vermutete man, habe der Nachrichtendienst seine Finger im Spiel. Also eine Verschwörungstheorie, ein Verschwörungsfakt. Nachrichtendienst, ausländische Geheimdienste vielleicht, die die Finger im Spiel haben. Also ich finde es sehr interessant. Einer der erfolgreichsten Ermittler Bergens, Harald Oschland, war an den Ermittlungen beteiligt. Für ihn war klar, dass nicht nur die Polizei Ermittlungen anstellte. 2002 stellte sich heraus, dass tatsächlich auch der militärische Nachrichtendienst Norwegens involviert war. Harald Oschland wurde in seinen Ermittlungen ausgebremst. Er wollte ursprünglich wegen der Beate Use Streichhölzer nach Flensburg, dem Filmsitz, reisen. Diese Dienstreise wurde ihm allerdings nicht genehmigt. Sie wurde ihm sogar verboten. Weiter wollte Oschland deutsche U-Boot-Offiziere vernehmen, die zur selben Zeit wie die Tote im Bergener Hotel wohnten, was ihm auch nicht genehmigt wurde. Es wurde ihm also nicht genehmigt, alle möglichen Spuren zu verfolgen. So musste er seinen Abschlussbericht verfassen, ohne dass er vollständige Ermittlungen anstreben und ohne dass er alle Spuren verfolgen durfte. Am 5. Februar 1971 wurde die Unbekannte beerdigt. Sie wurde katholisch auf dem Friedhof von Möllengard in Bergen bestattet. Der katholische Gemeindepfarrer Franz Josef Fischedieck leitete die Trauerfeier und führte die Beisetzung durch. 16 Männer und 2 Frauen waren anwesend, um der Isdal-Frau die letzte Ehre zu erweisen. Es handelte sich um Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Bergen. Es gibt bis heute keinen Grabstein, denn niemand hatte gewusst, welche Inschrift der Grabstein hätte tragen sollen. Ja, das hatte ich ja erwähnt, seit 2016 wird der Fall wieder aufgeräumt. Von der Toten existieren noch Ober- und Unterkiefer. Außerdem wurden Proben von Leber, Niere und Milz gesichert, sodass ihre DNA analysiert werden konnte. Doch ohne Vergleichsmaterial ist selbst dieser kleine Erfolg eher von null Nutzen. Es wurde auch der Zahnschmelz der Unbekannten analysiert. Hieran lässt sich unter anderem ablesen, welches Wasser ein Mensch als Kind getrunken hat und welche Nahrung er bzw. sie zu sich genommen hat. Die chemische Zusammensetzung von Wasser und Nahrung des Zahnschmelzes lässt durch eine sogenannte Isotopenanalyse sich gut ablesen. Die chemische Zusammensetzung der Proben sind von Land zu Land, oft auch von Stadt zu Stadt, unterschiedlich. Die Analyse ergab, dass die Isdal-Frau im Alter von 4 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Umgebung von Nürnberg lebte. Als Lebensraum, als Heranwachsende der Isdal-Frau konnten mehrere Gebiete bestimmt werden. Wales, Italien, Spanien und das deutsch-französisch-belgische Grenzgebiet. Aber die Wissenschaftler konnten den Zähnen der Isdal-Frau noch weiter Geheimnisse entlocken. Sie waren in einem auffallend schlechten Zustand. Abgesehen von der breiten Lücke zwischen den vorderen Schneidezähnen gab es noch weitere individuelle Merkmale. So wurden umfangreiche Zahnbehandlungen mittels Amalgam und sehr viel Gold vorgenommen. Die Behandlungen waren aufwendig, weshalb man vermutete, dass die Isdal-Frau nicht arm gewesen sein kann. Oder aber Geheimdienste haben auch hier nachgeholfen. Bei den vorhandenen Kronen handelt es sich um sogenannte Ringdeckelkronen, die unter anderem in den 1960ern Verwendung fanden. In dieser Zeit wurden Solche Kronen in Polen, Südosteuropa, Buenos Aires, Argentinien, aber auch in Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten gefertigt. Nun war es auch so, dass Schriftexperten auch mit ins Boot genommen wurden. Diese stellten fest, dass die Schrift der Istalfrau Eigenheiten der französischen, der belgischen und der luxemburgischen Schrift aufwies. Der norwegische Sender, also Fernsehsender NRK, veranlasste, dass ein renommierter amerikanischer Forensiker ein neues Phantombild erstellte. Dieses Phantombild wurde in Deutschland, England, Frankreich und Belgien veröffentlicht und die ermittelnden Behörden bzw. der TV-Sender baten um Unterstützung bzw. Hinweise auf Identifikation der Istalfrau. Obwohl inzwischen viel über die Unbekannte bekannt ist, gibt es unzählige weitere Fragen. Sie hatte zum Beispiel auf den Meldezetteln angegeben, dass die ausstellende Passbehörde eines ihrer gefälschten Pässes die Brüsseler Kreisleitung sei, eine Behörde, die es nie gegeben hat. Andererseits gab es in Deutschland die Kreisleitung in der NSDAP und eben auch in der DDR, dort wurden aber keine Pässe ausgestellt. Warum hatte die Tote so viele Identitäten? Woher kam das Geld für ihre Reisen? Und warum war der norwegische Nachrichtendienst an ihr interessiert? Wie gesagt, ich wollte euch das ja eurer Fantasie überlassen. Die Antwort auf diese Frage bzw. Fragen könnte sein, dass sie eine wichtige Geheimdienstmitarbeiterin war. Eine weitere Theorie könnte aber auch sein, dass sie unter Verfolgungswahn litt und dass sie deswegen so viele Identitäten hatte. Das würde allerdings nicht erklären, woher sie das Geld hatte und warum sich der norwegische Geheimdienst für sie interessierte. Es bleiben also viele offene Fragen. Hatte sie das Benzin, das gefunden wurde, selber unter ihren Körper vergossen oder gegossen? Wenn ja, stellt sich die Frage, wo waren die Behälter, in denen sich das Benzin befunden haben muss? Hatte sie die Schlaftabletten freiwillig genommen oder wurde sie dazu gezwungen? Tatsache ist allerdings, dass die Frau ausschließlich unter falschem Namen registriert war. Sie hielt sich unter falschem Namen auf und verwischte auch sämtliche Spuren, die auf ihre Identität hinweisen konnten. Dafür muss es doch einen Grund gegeben haben, oder? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich find's sehr spannend. In mir hat der ganze Fall Bilder erzeugt. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen auch auf euch übertragen. Gebt mir gerne Rückmeldung. Wir können das auch gerne nochmal in der neuen Folge weiterverarbeiten. Bis dahin verbleibe ich, euer Funker. Ciao.